NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann, Ihnen einen schönen guten Abend. Jahresende, das ist die Zeit, da zieht man Bilanz und guckt zurück. Und wir ziehen heute Abend auch Bilanz und gucken zurück. Und im Rückblick gibt es eine dramatische wie traurige Bilanz. In diesem Jahr ertranken im Mittelmeer etwa 5000 Migranten. Das sind so viel wie nie zuvor. Ihr Ziel war Europa und nach Schließen der Balkanroute blieb diesen Menschen nur der Weg über das Meer. Und wir wissen, das ist ein riskantes Unternehmen. Was tut Europa? Schottet sich Europa ab, weiterhin ab? Und was will man denn tun, damit diese Menschen auf der Flucht nicht ertrinken? Wie will man diese Menschen von der Flucht abhalten? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Was muss geschehen? Was kann Europa tun? Ist auch die Frage an Sie, denn Sie können uns ab jetzt anrufen 08000 441777, 08000 441777. Sie können anrufen, während wir jetzt bis zu den 21 Uhr Nachrichten diskutieren, und danach haben Sie dann das Wort und diskutieren mit. Was kann Europa tun? Was muss Europa tun? Schottet sich Europa weiter ab und sterben weiter Flüchtlinge im Mittelmeer? Das ist unser Thema. Zu Gast heute Abend ist Stefan Thielöken. Er ist Pressesprecher beim UNHCR, dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen. Guten Abend, Herr Thielöken. Was würden Sie denn vom UNHCR antworten, wenn Sie ein Mensch fragt, warum ertrinken eigentlich Menschen im Mittelmeer? Was würden Sie antworten?
Es gibt viele Menschen, die versuchen, den europäischen Kontinent zu erreichen. Sie versuchen dies auf seeuntüchtigen Booten. Sie nehmen die Hilfe von Schleppern in Anspruch, die kein Verbrechen scheuen, um ihrem Geschäft nachzugehen. Mhm. Und es sind Menschen, die um Schutz nachsuchen, versuchen in Europa Schutz zu finden. Und es sind andere Menschen, die haben andere Gründe, die vielleicht eher damit zusammenhängen, dass sie versuchen, in Europa Arbeit zu finden. Also keine Gründe, die im Asylrecht begründet sind, aber die eben aus der Sicht der Menschen durchaus nachvollziehbar sind.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht einen Schuldigen?
Also diejenigen, die diese Boote zur Verfügung stellen, diese seeuntüchtigen Boote, die sind die Hauptschuldigen. Das muss man eindeutig so sagen. Es ist ein organisiertes Verbrechen, was da stattfindet, das die Menschen auf See treibt. Was jetzt dringend notwendig ist, ist natürlich aus unserer Sicht Alternativen zu schaffen, gerade eben für Menschen, die Schutz nachsuchen. Und da geht es eben zum Beispiel um Kontingente für Flüchtlinge, die in Europa Schutz finden können.
Gut, über diese Möglichkeiten werden wir im Laufe dieser Sendung reden. Thorsten Frey ist Mitglied des Bundestages, CDU-Mitglied im Auswärtigen Ausschuss sowie dem Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union. Guten Abend, Herr Frey.
Guten Abend, Herr Bormann.
Herr Frey, was würden Sie denn einem Menschen antworten, der Sie ganz einfach fragt, warum ertrinken Menschen im Mittelmeer?
Ja, ich glaube, der Herr Thielöken hat das schon sehr gut ausgeführt. Und die Frage ist jetzt eben, was können wir an den politischen Rahmenbedingungen ändern, damit das nicht passiert? Und wie bereits gesagt, muss man da vor allen Dingen gegen die Schleuserkriminalität vorgehen. Es ist ja schon ein Problem, dass in diesem Jahr deutlich weniger Menschen von Nordafrika nach Europa über das Mittelmeer wollten. Aber die Zahl derer, die dabei ums Leben gekommen ist, ist deutlich angestiegen. Und das macht deutlich, dass unsere bisherige Politik im Mittelmeer die Menschen, sobald sie aus der 12-Meilen-Zone vor Libyen internationale Gewässer erreicht haben, auf europäischen Boden zu bringen, dass das letztlich nicht dazu beigetragen hat, Menschen zu schützen, die in wackeligen Schlauchbooten unter erbärmlichsten Bedingungen den Weg über das Wasser wählen.
Macht man es sich nicht zu leicht, wenn man die Schlepper jetzt als diejenigen bezeichnet? Ist nicht die Not der eigentliche Grund, warum die Menschen ertrinken?
Natürlich spielt es auch eine Riesenrolle. Also wenn wir sagen, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen, dann bedeutet es nicht nur, dass wir die Flüchtlingslager angemessen ausstatten, dass man dort Ernährung, Gesundheit und Bildung bekommt. Dann bedeutet es vor allen Dingen auch, dass man die politischen Rahmenbedingungen in den Herkunftsländern stabilisieren muss, um persönliche Lebensperspektiven zu eröffnen. Deswegen reicht es meines Erachtens auch nicht aus, dass wir nur Entwicklungshilfe im klassischen Sinne machen, sondern wir werden, glaube ich, sehr viel mehr Mittel in Zukunft aufwenden müssen, um im Bereich des State Building, des Capacity Building auch die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass wirtschaftliche Prosperität und persönliche Lebensperspektiven ermöglicht werden.
Stichwort Migrationspartnerschaften, auch darüber werden wir reden. Christian Buttgereit ist unser Hörfunkkorrespondent in Istanbul. Guten Abend, Herr Buttgereit.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Buttgereit, was würde man in Istanbul antworten, wenn man Menschen dort fragt, warum ertrinken Menschen im Mittelmeer?
Naja, das sind natürlich auf der einen Seite die Fluchtursachen, beispielsweise dieser Krieg in Syrien, und natürlich auf der anderen Seite auch das Geschäft der Schlepper. Das darf man nicht außer Acht lassen, dass dies auch sind, die Flüchtlinge dann für viel Geld mit sehr unsicheren Booten auf See schicken. Und natürlich sind sie damit auch zum Teil ein politischer Spielball geworden. Und nicht zuletzt ist es aber auch Europa, was immer noch anlockt oder lange angelockt hat, was bei den Flüchtlingen tatsächlich auch im Ruf stand, dass es dort doch ein erstrebenswertes Leben gibt, dass sich dieses Risiko lohnt. Das hat sich vielleicht jetzt etwas geändert, diese Sichtweise, dass man jetzt merkt, okay, zum einen kommt man nicht über Griechenland hinaus, außer ein paar wenige, die sich dann auf dem Landweg durchschlagen. Und zum anderen ist das Leben in Deutschland beispielsweise jetzt auch nicht so paradiesisch, wie einem die Schlepper das vielleicht weiß gemacht haben, um einem das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also ich denke, das sind mannigfaltige Ursachen und es geht darum, die ein und andere halt zu bekämpfen, um diese Fluchtursachen vor allen Dingen erst einmal zu minimieren.
Dagmar Pepping ist Hörfunkkorrespondentin in unserem Hauptstadtstudio. Guten Abend, Frau Pepping.
Guten Abend.
Frau Pepping, ist denn das Thema ertrinkende Flüchtlinge im Moment überhaupt auf der Agenda oder geht es in Berlin hauptsächlich um Innenpolitik? Und ich formuliere das mal so, hat man diese ertrinkenden Menschen aus den Augen verloren?
Nun, zumindest in den letzten Wochen, insbesondere seit dem Anschlag hier in Berlin, Montag vor Weihnachten, ist die Debatte natürlich auch sehr innenpolitisch geprägt, eben wie man auch das Sicherheitskonzept für Deutschland verändern kann. Seit die Zahl der Flüchtlinge zurückgegangen ist in diesem Jahr und nach Schätzungen werden ja, ich glaube im September gab es die letzte Schätzung, die offizielle, dass bis dahin 215.000 Menschen nach Deutschland gekommen waren, ist das Thema Fluchtursachen, Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommt, ein wenig in den Hintergrund gedrungen, während zum Beispiel das Thema Integration, was machen wir mit denjenigen, die schon in Deutschland sind, ungefähr 900.000, die im vergangenen Jahr gekommen waren, plus die 200.000, 300.000 in diesem Jahr, was wir mit denen mittelfristig machen, ein wenig in den Vordergrund gedrungen, weil eben auch große Sorgen der Bürger hier in Deutschland vorhanden sind.
Bleiben wir nochmal beim Mittelmeer, Herr Thürlücken vom UNHCR. Was wissen Sie eigentlich über die genaue Motivlage der Menschen, die zu uns kommen wollen?
Nun, wir wissen ja, dass zum einen eben Menschen aus Kriegs- und Konfliktgebieten kommen, allen voran Syrien, wobei die Zahl derjenigen, die eben über das Mittelmeer kommen, aus diesen Konfliktgebieten in diesem Jahr dramatisch zurückgegangen ist, weil eben der Weg über die Türkei nach Griechenland Richtung Nordeuropa nicht mehr so gegeben ist. Das heißt, wir haben es im Augenblick vornehmlich mit Menschen zu tun, die aus Subsahara-Afrika kommen, die über das Meer nach Europa kommen, also den Weg über Libyen, vor allen Dingen über Libyen suchen und hier als Herkunftsländer eben vor allen Dingen westafrikanische Staaten. Und hier ist die Motivlage eben durchaus eine andere, als wenn sie jemand sind, der versucht, aus dem syrischen Bürgerkrieg zu entkommen. Das bedeutet, dass es eben sich vornehmlich eben um sehr viele junge Menschen handelt, junge Männer handelt, die zum Teil eben auch von ihren Familien losgeschickt werden, um in Europa Arbeit zu suchen. Sie müssen bedenken, wenn Sie das mal hochrechnen global, dass der Anteil des Geldes, was Migranten an ihre Familien aus ihren Herkunftsländern schicken, dass diese Summe, die da zustande kommt, weitaus höher ist als die Summe, die global an staatliche Entwicklungshilfe ausgegeben wird. Das ist also ein sehr wichtiges Element, was da eine Rolle spielt. Also die Motivlage ist unterschiedlich. Der UNHCR ist keine Migrationsorganisation, das muss ich hier an der Stelle festhalten. Mhm. Wir sind eine Organisation, die dem Flüchtlingsschutz verpflichtet ist. Wir haben hier ein völkerrechtliches Mandat und wir sehen da eben auch durchaus eben auch Unterschiede, was dann eben die Behandlung des Themas angeht zwischen Migration und Flucht.
Ist denn für Sie vom UNHCR jeder ein Flüchtling, egal aus welchen Motiven er sich auf den Weg macht?
Nein, überhaupt nicht. Es ist, ein Flüchtling ist ja völkerrechtlich definiert durch die Genfer Flüchtlingskonvention. Das ist jemand, der eine wohlbegründete Furcht hat vor Verfolgung aus religiösen Gründen, aus politischen Gründen, wegen seiner politischen Meinung, wegen seiner ethnischen Herkunft, wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Das zählt man zum Beispiel jetzt aus, wenn es zum Beispiel können auch Frauen sein, oder aber zählt man auch jetzt zum Beispiel Verfolgung aus Geschlecht, wegen der geschlechtlichen Orientierung zählt man dazu. Das ist, also die Genfer Flüchtlingskonvention ist sozusagen die Magna Carta des internationalen Flüchtlingsrechts und darauf baut es sich auf. Und für Flüchtlinge, da gibt eben noch dann verschiedene regionale Abkommen, sind eben Menschen, die dann eben auch aus Konflikten und Kriegen fliehen, weil dort eben massive Menschenrechtsverletzungen und Verfolgungshandlungen stattfinden, die in Verknüpfung mit der Genfer Flüchtlingskonvention zu sehen sind.
Nun gibt es natürlich die zynische Frage, schrecken diese Toten, die im Mittelmeer ertrinken, nicht diejenigen ab, die sich auf den Weg machen?
Ich glaube, das ist, zeigt eben auch die Not der Menschen. Es schreckt sie eben nicht ab. Denn im Zeitalter der sozialen Medien, der Handys und so weiter, ich glaube, dass viele der Menschen zunächst nicht wirklich informiert sind über die Gefahren, die sie erwartet. Aber wir haben es auch mit sehr vielen Menschen zu tun, die allen Gefahren zum Trotz es versuchen, weil sie eben nur ein Ziel kennen, das ist eben der Versuch für sich oder für die Familie, meistens ist es ja für die Familie, ein besseres Leben zu gestalten. Das ist sicherlich auch sehr verbreitet. Europa ist tatsächlich auch noch ein Traumkontinent in gewisser Weise, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass inzwischen auch die Informationslage der Betroffenen durchaus besser ist als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren. Wenn sich da ein junger Mann zum Beispiel aus Westafrika auf den Weg gemacht hat nach Europa.
Thorsten Frey, Sie sind CDU-Mitglied und Mitglied des Bundestages. Wir reden über 5000 ertrunkene Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. Ist es danach moralisch vertretbar, Unterscheidungen zu treffen zwischen Kriegs- und anderen Flüchtlingen?
Ja, ich glaube, dass das notwendig ist. Wir haben ein weltweit einmaliges Asylrecht. Wir haben gerade im vergangenen Jahr deutlich gezeigt, dass wir bereit sind und als Gesellschaft auch in der Lage sind, große Zahlen an Flüchtlingen aufzunehmen und auch erste Integrationsanstrengungen vorzunehmen. Das setzt allerdings dann auch voraus, dass man klar unterscheidet, ob es entsprechende Fluchtgründe gibt oder eben nicht. Denn es ist eben so, dass wir derzeit etwa 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht haben. Weitere etwa 180 Millionen fliehen vor den sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen in den Herkunftsländern. Da scheint es mir offensichtlich zu sein, dass wir da die Probleme der Welt nicht in Deutschland oder Europa allein lösen können, sondern andere Wege finden müssen.
Machen wir es mal wieder ein bisschen kleiner. Meine Frage war, da ertrinken 5000 Menschen im Mittelmeer. Sie sagen, man muss diese Menschen doch unterscheiden. Warum eigentlich, wenn sie sterben?
Nein, also dann haben wir aneinander vorbeigeredet. Ich meine, dass wir keinen einzigen Menschen auf dem Meer verloren geben dürfen, das ist ja selbstverständlich. Das ist eine humanitäre Verpflichtung, die zunächst einmal völlig unabhängig von der Herkunft und auch von den Gründen der Flucht sind. Nur wir müssen ja die Frage stellen, wie können wir den Menschen tatsächlich helfen? Und ich hatte es ja vorhin bereits gesagt, während die Zahl derer, die übers Mittelmeer nach Europa kommen wollen, eher rückläufig ist, ist die Zahl der Opfer angestiegen. Das bedeutet, dass all das, was wir im Mittelmeer gemacht haben, Stärkung von Frontex mit den Missionen Triton und Poseidon beispielsweise, die Militärmission Sophia und alles andere mehr, dass das letztlich nicht dazu geführt hat, dass weniger Menschen im Mittelmeer ertrinken, sondern teilweise haben wir dadurch eben auch das Geschäft der Schlepper miterledigt, die jetzt mit schlechteren Booten starten, die, wie gesagt, nur aufs offene Meer hinausfahren, dann das Boot teilweise verlassen und hoffen, dass jemand kommt und die Menschen auf den völlig überfüllten Booten rettet.
Das heißt, Ihre Politik hat den Schleppern in die Arme gespielt?
Naja, so will ich es nicht sagen, sondern eher so, dass wir natürlich versucht haben zu helfen, zusätzliches Geld für Missionen zur Verfügung zu stellen, die Seenotrettung zu verbessern, aber dass die Zielsetzung, die damit verfolgt wurde, bisher jedenfalls nicht erreicht werden konnte. Und deswegen wird man sich darüber unterhalten müssen, ob es da nicht bessere und klügere und vor allen Dingen sichere Wege für die Migranten gibt.
Was wäre denn für Sie ein sichererer Weg?
Ja, das Problem ist ja, dass die Schlepper wissen, dass sobald sie die Migranten auf offenes Gewässer gebracht haben, entweder private Schiffe oder von Hilfsorganisationen oder Militärschiffe oder Frontex-Schiffe kommen, die aufnehmen und auf jeden Fall auf europäischen Boden, üblicherweise nach Italien bringen.
Trotzdem nochmal meine Frage, was wäre denn für Sie ein sichererer Weg?
Also ich glaube, dass es sicherlich sinnvoll wäre, wenn wir es schaffen würden, beispielsweise durch Migrationspartnerschaften in Nordafrika so etwas wie Aufnahmezentren zu errichten, in denen dann Asylanträge gestellt werden könnten, von denen dann auch entschieden werden könnte, ob eine Bleibeperspektive in einem europäischen Land besteht. Mhm. Und für diejenigen, für die es diese Perspektive eben nicht gibt, gar nicht erst den Weg über das Mittelmeer zu wählen, sondern von diesen Aufnahmezentren dann wieder in die Herkunftsländer zurückführen würde.
Gut, das sind die Stichwörter für die weitere Diskussion, nämlich die Flüchtlingszentren, die man einrichten will, Anlaufstellen auf zum Beispiel im afrikanischen Kontinent oder Migrationspartnerschaften. Ich bin sicher, wenn Sie das hören, haben Sie dazu eine Meinung und denken sich, na, das kann gehen oder das wollen wir auf keinen Fall. Dann rufen Sie uns an, 0800 441777, 0800 441777, und Sie reden dann mit nach den 21:05 Nachrichten. Christian Butgereit, Korrespondent in Istanbul. Wenn man das hört, was Herr Frey sagt, ist hinsichtlich der Toten auf dem Mittelmeer, Stichwort Ägäis, der sogenannte Türkei-Pakt somit erfolgreich, weil er ertrinkende Tote letztendlich verhindert?
Ja, er kann sie leider nicht ganz verhindern. Auch in diesem Jahr gab es noch Tote, auch nachdem dieser Pakt ja im März in Kraft getreten ist. Aber natürlich, es sind weniger geworden. Trotzdem wagen immer noch viele Menschen die Überfahrt. Erst Heiligabend wurden 34 Migranten von einem kleinen Felsen vor der Insel Leros gerettet. Aber man muss schon sagen, dieser Pakt hat A, etwas Abschreckendes, B, hat er eben diesen Mechanismus, dass es letztendlich auch eine, wenn auch nur geringe Chance gibt, legal nach Europa zu kommen, wenn man dann diese illegale Reise nicht antritt. Das muss natürlich auch entsprechend kommuniziert werden und das wird es vielleicht auch nicht so richtig, weil man ja eigentlich überhaupt keine Migranten haben möchte. Aber in der Tat, wir müssen sehen, im November 2015 kamen 150.000 Menschen über die Ägäis. Im November 16 waren es keine 2.000 mehr. Also da sind sicherlich auch Leben durchgerettet worden.
Wie geht es denn den Menschen, die zurückgeblieben sind, die nicht mehr sich aufs Meer trauen? Wie geht es denen?
Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also wir erleben es hier in der Türkei, dass es durchaus auch viele syrische Bettler in den Straßen beispielsweise von Istanbul gibt. Es gibt aber Syrer, die haben Fuß gefasst. Es gibt andere, die in Flüchtlingscamps leben. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Syrern, die inzwischen eben es bis auf eine griechische Insel geschafft haben, beispielsweise Chios oder Lesbos, und inzwischen aber gesagt haben, wir kommen von hier nicht weiter, wir gehen zurück in die Türkei. Also die Türkei wird auch für Flüchtlinge zunehmend zu einer Alternative zu Europa.
Hilfe für die Herkunftsstaaten ist immer wieder eine Formel, Dagmar Pepping, die man dann aus Berlin hört. Man muss also die Ursachen verändern oder die Ursachen praktisch auflösen, damit die Menschen in ihren Ländern bleiben. Das ist ein langfristiges Unternehmen. Welche kurzfristigen Ideen gibt es denn in Berlin, die Menschen dazu zu bringen, nicht nach Europa zu kommen? Oder sie zumindest vielleicht zu sortieren, wenn sie nach Europa kommen wollen.
Das ist ja gerade auch schon angesprochen worden. Die Hoffnung ist, dass man mit Partnerstaaten in Afrika es schaffen kann, das Ganze dort eher zu sortieren, bevor eben auch der gefährliche Weg durch die Sahara gewählt wird, bis man eben dann an die Küste Libyens zum Beispiel kommt, an die Küste Ägyptens. Aber Angela Merkel macht ja keinen Hehl daraus, dass die Schritte, die sie im Blick hat, langfristige Schritte sind, die lange dauern werden. Sie hat, das war ein deutliches Zeichen, im Oktober Afrika bereist. Sie ist in Mali gewesen, in Niger und in Äthiopien, Länder, wo deutsche Bundeskanzler nicht allzu häufig hingereist sind in den letzten Jahrzehnten. Das war ein deutliches Zeichen, dass sie sagt, Afrika ist ein wichtiges Thema, ein extrem wichtiges Thema auch für die Bundesregierung im kommenden Jahr, wenn wir die G20-Präsidentschaft innehaben. Dann soll es auch eine Konferenz zum Thema Afrika in Deutschland geben. Also die Kanzlerin ist wild entschlossen, das Thema Afrika und Zukunftsperspektiven für diesen Kontinent, dessen Bevölkerung in den nächsten Jahren, Jahrzehnten dramatisch steigen wird, für diesen Kontinent eine Zukunftsperspektive zu schaffen. Aber sie weiß auch, dass sie da alle mitnehmen muss. Nicht nur die EU-Staaten, sie muss auch die USA mitnehmen, sie muss Kanada mitnehmen. Aber sie weiß genau, dass sie eben diese Schritte gehen muss und sie wird es im nächsten Jahr versuchen.
Die Organisation Brot für die Welt sagt, die EU verhandelt hier, wenn wir das weiterdenken, mit autoritären Staaten, die weder die Menschenrechte ihrer Bevölkerung achten, noch die der Migranten. Vom UNHCR Stefan Telücken. Was sagen Sie zu der Idee der sogenannten, das klingt ja so harmlos, Migrationspartnerschaft? Das klingt so, wir sind Partner, alle sind zufrieden und alles ist gut. Was meinen Sie dazu?
Schauen Sie, wir sind eine Organisation, die weltweit tätig ist für den Schutz von Flüchtlingen, die also durch verschiedene Mittel und Wege versuchen muss, Menschen in den verschiedensten Regionen dieser Welt unter den verschiedensten Regimen zu schützen, ihnen oftmals in vielen Ländern auch eine Grundversorgung zu ermöglichen, weil sie eben von den Aufnahmestaaten nicht geleistet werden kann. Der UNHCR tritt dafür ein, dass solche Maßnahmen im Geiste der Solidarität und Verantwortungsteilung stattfinden. Nicht? Das ist für uns, und das ist aus unserem Gebiet, von unserer Seite aus, der Flüchtlingsschutz eben eine wesentliche Rolle spielt. Das heißt also, dass entsprechend auch Maßnahmen mithilfe der internationalen Staatengemeinschaft, mit der Hilfe Europas in dem Fall umgesetzt werden, die den Schutz von Flüchtlingen in diesen betroffenen Staaten, mit denen eine solche Migrationspartnerschaft getätigt wird, dann eben auch dieser Flüchtlingsschutz ermöglicht wird.
Aber wird damit nicht, wird nicht mit Geld etwas erkauft, von dem man sich nicht sicher sein kann, ob das Geld dort ankommt, wo es hingehört?
Naja, dafür sind natürlich auch internationale Organisationen da, dass sie eben als Katalysator wirken für internationale Maßnahmen zur Flüchtlingshilfe. Das ist ja auch zum Beispiel die Aufgabe des UNHCR. Aber wie gesagt, uns geht es dabei um Flüchtlinge, also Menschen, die Schutz suchen. Wir sind jetzt nicht die Organisation, die jetzt generell oder eben in diesen Staaten auch bei dem Thema Migration eine Rolle spielen kann. Das muss man auseinanderhalten in dem Fall. Was ich noch sagen will, ist, wichtig ist eben, wenn man solche Migrationspartnerschaften macht, tatsächlich, dass es Partnerschaften sind, dass sie also auf Augenhöhe stattfinden, dass nicht sie vom Gedanken der Konditionalität getragen werden. Wir haben hier in der Innenpolitik ja oftmals eine Diskussion, die zum Beispiel die Entwicklungshilfe davon abhängig macht, dass Rückführungen stattfinden müssen. Rückführungen müssen stattfinden für Menschen, die nicht schutzbedürftig sind. Das ist auch die Auffassung von UNHCR. Dies aber nun in den Vordergrund zu bringen, also diese Konditionalität stattfinden zu lassen, das ist, glaube ich, für ein Gelingen einer Partnerschaft eher nachteilig. Es muss eben tatsächlich auch ein Ausgleich der Interessen stattfinden. Und aus unserer Sicht muss natürlich sichergestellt werden, dass Menschen, die Schutz suchen, auch Schutz finden.
0800 441 777 ist unsere Telefonnummer und wir reden heute Abend über die Frage, macht Europa die Schotten dicht? Und wir könnten noch schärfer formulieren, muss Europa die Schotten dicht machen? Muss es andere Wege geben, die Menschen davon abzuhalten, nach Europa zu kommen? Was meinen Sie? 0800 441 777. Thorsten Frey, Sie sind der Politiker in der Runde. Migrationspartnerschaft heißt das schöne Wort. Was ist eigentlich die Partnerschaft daran?
Also die Migrationspartnerschaft, wenn ich das einfach an der Stelle nochmal klarstellen kann, wird man im Zweifel nicht nur mit lupenreinen Demokratien machen können, wie wir sie uns vorstellen und wünschen. Aber andererseits ist auch klar, dass wir mit jemandem wie Afewerki in Eritrea nicht zusammenarbeiten, dass es eine solche Zusammenarbeit mit dem Sudan beispielsweise nicht gibt. Und dort, wo wir Migrationspartnerschaft haben, etwa in Niger, Mali, Äthiopien, Nigeria oder dem Senegal, da haben wir eben schon die Voraussetzungen, die letztlich eine Partnerschaft, wie sie eben beschrieben worden ist, durchaus möglich machen.
Was heißt das praktisch,
Partnerschaft? Was heißt das praktisch? Das bedeutet beispielsweise, dass die europäischen Staaten bis 2020 etwa 8 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stellen werden, insbesondere auch, um die Rahmenbedingungen für private Investitionen in diesen Ländern zu ermöglichen. Und wenn Sie mal den Blick auf Niger beispielsweise werfen, dann kann man sagen, dass durch die Auswirkungen der Migrationspartnerschaft die Zahl derer, die durch die Wüste nach Libyen gegangen sind von Niger aus, von Mai 70.000 auf 1.500 im November gesunken sind. Dass man auch etwa 100 Menschen Schlepperding festmachen konnte.
Die Ursache könnte aber auch sein, man hat das Geld in weitere Grenzanlagen gesteckt und nicht in Investitionen. Woher wissen Sie das so genau?
Also natürlich kann ich das jetzt nicht im Einzelnen nachprüfen, aber das sind zunächst einmal Fakten, die man zur Kenntnis nehmen muss, denke ich. Und der nächste Punkt ist sicherlich der, Sie haben vorher das Thema der Konditionalität angesprochen. Ja, das stimmt, aber Konditionalität in dem Sinne, dass man sagt, man gibt Entwicklungshilfemittel in Länder, in denen auch internationales Recht respektiert wird. Und das bedeutet eben auch die Mitwirkung bei der Frage der Nationalitätenfeststellung und der Rücknahme von eigenen Staatsbürgern, wenn die in Europa oder Deutschland kein Bleiberecht haben, dann ist es aus meiner Sicht keine unangemessene Konditionalität, sondern dann ist es völlig in Ordnung und auch absolut notwendig.
Bleiben wir nochmal bei den 8 Milliarden, die Sie angesprochen haben. Herr Frey, sind diese 8 Milliarden, ist das Geld für Grenzschutz oder ist das Geld für Entwicklungshilfe?
Nein, das ist überwiegend Geld, das für Entwicklungshilfe ist.
Was macht Sie so sicher, dass es dafür eingesetzt wird?
Naja, also wir haben ja in all diesen Ländern auch diplomatische Vertretungen. Wir sind präsent sowohl mit staatlichen Organisationen als auch mit zivilgesellschaftlichen. Und es gibt natürlich, wie es in einer Partnerschaft üblich ist, enge Kontakte. Insofern ist sichergestellt, dass hier nicht in Grenzanlagen investiert wird. Das würde in diesen Ländern im Übrigen auch überhaupt keinen Sinn machen, sondern es geht beispielsweise darum, dass man auch entlang der klassischen Flüchtlingsrouten Beratungszentren installiert, Migrationszentren installiert, die eben auch korrekte Informationen über die Zielländer und auch die Rückkehrmöglichkeiten eröffnen.
Christian Butgereit, Sie sind in Istanbul Hörfunkkorrespondent. Wenn Sie dieses Modell hören, haben Sie das Gefühl, die Türkei oder der Pakt mit der Türkei ist hier in gewissem Sinne ein Vorbild?
Letztendlich schon, wobei er natürlich seine Besonderheiten hat, also vor allen Dingen, was eben auch das angeht, was die Türkei als Partner bekommt. Letztendlich sorgt sie dafür, dass weniger Flüchtlinge in See stechen. Es gibt viele Lager in der Türkei, es gibt viele Flüchtlinge, die hier auch außerhalb der Lager untergebracht sind, insgesamt etwa 2,8 Millionen. Und da kann die Türkei sicherlich, abgesehen von diesen Spezialitäten, auch mit manchem durchaus Vorbild sein, weil es gibt einiges an diesem Pakt, das tatsächlich funktioniert.
Darüber reden wir dann nach den Nachrichten um 21.05 Uhr. Und reden heißt, Sie reden mit. Unsere Telefonnummer 08000 441777. Unser Thema heute Abend ist, wir blicken mal zurück auf ein Jahr Flüchtlingskrise, haben die Bilanz gezogen, dass 5000 Migranten im Mittelmeer in diesem Jahr ertrunken sind. Das sind so viel wie nie zuvor. Und wir fragen, was kann man tun? Was muss Europa tun? Muss sich Europa abschotten? Muss Europa Wege finden, die Menschen zu überzeugen? Bleibt doch dort, wo ihr seid. Wie kann das gehen? 08000 44 1777.
NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann und dem Themenabend haben Sie nun das Wort in der Redezeit und wir sprechen heute Abend über die Frage, macht Europa die Schotten dicht? Muss Europa die Schotten dicht machen angesichts der Flüchtlingskrise? Was meinen Sie? 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer.
Ich bin auf dem Standpunkt, dass man den Flüchtlingen einfach diese Überfahrt ersparen sollte, indem man, wie jetzt zum Beispiel gerade angedacht, ein Flüchtlingslager zum Beispiel in Ägypten errichten sollte, die Leute dort anständig verpflegen sollte und ihnen dann eine legale Möglichkeit geben sollte, in die EU einzureisen.
Ja, eigentlich müssen wir was machen. Aber nicht, indem wir sie alle aufnehmen, sondern indem wir endlich mal dafür sorgen, dass in den Ländern, wo sie herkommen, Verhältnisse einkehren, dass die Leute sagen, wir haben eine Zukunft, wir bleiben da.
Die Vorstellung, dass wir unsere Küsten schützen könnten, etwa in Griechenland oder in Italien, das halte ich absolut für illusorisch. Auch die Versuche, etwa durch finanzielle Unterstützung der Regierungen etwas zu bewirken, halte ich für ziemlich aussichtslos.
Naja, ich finde es sowieso unmöglich, dass wir die Grenzen geschlossen haben. Aber ich kann es in gewisser Weise verstehen, weil wir ja überrannt worden sind. Aber ich finde es unmöglich, dass das jetzt in Griechenland und in der Türkei bleibt.
Ja, ist halt die Frage, wie weit kann man dann Flüchtlinge noch integrieren, ne? Dass man denen auch Chancen bietet, hier zu leben, richtig zu leben. Das müsste man gemeinsam überlegen.
Und es müsste eine Möglichkeit geben für solche Menschen, dass sie legal unser Gebiet erreichen können. Und das muss natürlich geregelt sein in den Außengrenzen. Nur, das sind alle Länder in der Verantwortung. Das kann dann nicht hängen bleiben an Ländern wie Griechenland und Italien, die man über Jahre und Jahre und Jahrzehnte alleine gelassen hat mit diesem Problem. Aber es muss natürlich geregelt passieren und muss eine gemeinsame Anstrengung sein.
Sie hören den Themenabend auf NDR Info und das waren erste Stimmen gesammelt von Sarah Klöser. Und wir sprechen heute Abend über die Frage, muss Europa die Schotten dicht machen? Und geschrieben hat uns Togi aus Hannover und er fragt, wo ist eigentlich der Zusammenhang zwischen der Fluchtdiskussion und dem Terrorismus? Dagmar Pepping, gibt es aus Berlin dazu eine Antwort?
Nun, dieser Zusammenhang wird von einer gewissen Partei mit drei Buchstaben, die mit A anfängt, mit großer Freude hergestellt. Wenn wir blicken auf den Anschlag in Berlin vor etwas mehr als einer Woche, da hat der nordrhein-westfälische AfD-Vorsitzende Markus Pritzell, jetzt auch Ehemann von Frauke Petri, sofort getwittert, das sind Merkels Tote, die Menschen, die hier auf diesem Weihnachtsmarkt in Berlin gestorben sind. Da wird also von interessierter Seite gezielt ein Zusammenhang konstruiert zwischen Flucht nach Deutschland, Migration nach Deutschland und der steigenden Terrorismusgefahr in diesem Land. Aber das muss man auch von Fall zu Fall extrem auseinanderhalten und diese Dinge nicht vermengen. Das ist extrem wichtig, damit das Diskussionsklima in diesem Land nicht noch weiter Schaden nimmt. Mhm.
Thorsten Frey von der CDU und Mitglied des Bundestages. Trennen Sie das scharf?
Ja, selbstverständlich. Ich glaube, das ist auch absolut notwendig, wenngleich mir natürlich schon bewusst ist, dass es in der öffentlichen Debatte immer wieder vermengt wird und dass Anschläge, wie wir sie vergangenen Montag vor einer Woche in Berlin erlebt haben, natürlich auch die, ich sag mal, Integrationsbereitschaft innerhalb einer Gesellschaft nicht stärkt, sondern eher schwächt. Das ist natürlich auch klar. Trotz allem, glaube ich, muss man vernünftig mit den Dingen umgehen. Und die Flüchtlinge, die wir in der Vergangenheit aufgenommen haben, da müssen wir eben tatsächlich sehen, wenn Fluchtgründe vorhanden sind, dann müssen wir sie auch aufnehmen, dann müssen wir auch alles dafür tun, dass Integration möglich ist, aber eben im Umkehrschluss auch das Recht durchsetzen, wenn ein Asylbewerber abgelehnt ist, ihn dann auch wieder in seine Herkunft, in sein Herkunftsland zurückzuführen. Ich glaube, das erwartet die Bevölkerung auch zu Recht von uns.
Was antworten Sie denn oder erklären Sie einem Ihrer Wähler, wenn der sagt, ja, aber wenn keiner kommt, hätten wir auch keinen Terror?
Ich glaube, das ist eine totale Illusion, wenn wir in einem freiheitlichen Land wie Deutschland davon ausgehen, dass es keine Migration gäbe und dass man sich vor Anschlägen und terroristischen Anschlägen absolut schützen könnte. Wir brauchen dafür die richtigen Instrumente, auch die richtigen innenpolitischen Instrumente, das ist vollkommen richtig, aber absolute Sicherheit gibt es so oder so nicht. Mhm. Und ich glaube, alle, die versuchen, einfache Lösungen anzubieten und zu suggerieren, dass das möglich wäre, denen muss man sagen, dass das falsch ist und dass es auch unredlich ist, den Menschen in dieser Weise Sand in die Augen zu streuen.
Wir reden heute Abend nicht innenpolitisch, sondern wir reden, wenn man so will, mittelmeerpolitisch und fragen ein Jahr Flüchtlingskrise, was kann man tun, dass die Menschen nicht im Mittelmeer ertrinken? Rebecca Scholz, guten Abend, Frau Scholz aus Hamburg.
Guten Abend, Herr Bormann. Ich wollte sagen, es gibt ja verschiedene Gründe, um sich auf die Reise zu begeben. Also wirtschaftliche Gründe gibt es. Es gibt den Grund des Krieges, also Kriegsflüchtlinge. Und es gibt den Grund des Asyls. Wir haben unsere ganze Gesetzgebung so eingerichtet, dass die Leute, auch wenn sie gar nicht politisch verfolgt sind, in erster Linie Asyl beantragen. Es gibt ganz viele Leute, die natürlich ganz gerne nach Europa einreisen möchten. Und wenn nun die deutschen Botschaften oder sonstige Informations, Verantwortliche nun ganz öffentlich verkünden würden in den entsprechenden Ländern, wenn du nach Europa willst, dann musst du erstens, zweitens, drittens, viertens. Mhm. Und dann können die Leute gucken, kann ich das, will ich das? Die könnten in dem entsprechenden Land sich vorbereiten, beruflich, sprachlich, integrationsmäßig, also wie funktioniert hier die Gesellschaft und so weiter und so fort. Und dann könnten sie in dem Moment, wo der Bäckermeister einen Angestellten braucht und ihn in Deutschland nicht findet, dann könnte der einreisen und dort als Bäckergehilfe tätig werden. Ja. Was ist daran schlimm?
Schlimm ist daran nichts. Wir fragen mal, ob das praktikabel ist. Herr Stefan Thelücken vom UNHCR, vom Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen. Ist das praktikabel, was Frau Scholz hier vorschlägt?
Naja, das ist eine Frage, die sich jetzt eher an den Migrationsexperten oder wendet oder beziehungsweise, da muss man die Frage beantworten, braucht zum Beispiel Deutschland eine gezielte Einwanderung aus Drittländern? Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Mhm. Das muss ein Staat beantworten, das liegt im Interesse eines Staates. Und dann, aber wir wissen natürlich aus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass es auch Anwerbezentren gab früher, als es eben damals noch Gastarbeiter nach Deutschland kommen sollten. Aber wir wissen auch, dass eben, was damals eben auf Zeit gedacht war, dass eben eine Einwanderung eben langfristig ist und auch entsprechend dann eben gesellschaftspolitisch eingebettet sein muss. Das ist ja eine Erkenntnis, die jetzt erst eigentlich in den letzten Jahren richtig politisch zum Tragen gekommen ist. Was den Flüchtlingsschutz angeht, da kann ich darauf hinweisen, dass es da entsprechende Instrumente schon gibt und nach unserer Auffassung allerdings erheblich ausgeweitet werden müssen. Denn es gibt eben das sogenannte Resettlement, das ist aus dem Englischen, also die dauerhafte Neuansiedlung von Flüchtlingen aus Erstzufluchtsländern in Kontingenten. Das ist eine dauerhafte Lösung. Historisch gesehen hat die mal eine ganz große Rolle gespielt bei der Aufnahme von indochinesischen, vor allen Dingen vietnamesischen Flüchtlingen nach dem Vietnamkrieg. Hier vor allen Dingen in den USA, Kanada, aber eben auch hier nach Deutschland, Frankreich. Und wir haben es auch in jüngster Vergangenheit, haben wir solche Resettlement-Programme oder aber eben humanitäre Aufnahmeprogramme in Deutschland gehabt. Humanitäre Aufnahmeprogramme zum Beispiel für syrische Flüchtlinge. Das heißt, die jetzt erstmal zeitlich befristet sind. Das alles, glaube ich, ist machbar. Es gibt es auch schon. Wir meinen, es muss ausgeweitet werden zum Schutz von Flüchtlingen. Dafür müssen Kapazitäten bereitgestellt werden. Darauf muss man sich operativ einrichten. Das ist alles nicht undenkbar, aber es bedarf eben auch einen entsprechenden politischen Willen, dieses umzusetzen.
Fragen wir mal nach dem politischen Willen, Thorsten Frey. Wenn Sie das gehört haben, was Frau Scholz so mit der Bäckermeister-Geschichte uns erzählt hat, das heißt ja letztendlich, sie sagte, man sollte die Visa-Angelegenheiten in den Herkunftsländern abwickeln. Warum tut man das eigentlich nicht?
Doch, das wird in der Regel schon so gemacht. Wenn man jetzt einen Blick auf das Jahr 2015 wirft, da sind etwa 890.000 Flüchtlinge zu uns nach Deutschland gekommen. Insgesamt hatten wir 2,5 Millionen Zuwanderer nach Deutschland. Das bedeutet im Klartext, es gibt nicht nur die Genfer Flüchtlingskonvention, es gibt nicht nur das Asylrecht des Grundgesetzes, sondern viele andere Möglichkeiten, nach Deutschland einzuwandern. Die OECD beispielsweise hat darauf hingewiesen, dass Deutschland nach den USA das zweitattraktivste Einwanderungsland weltweit ist. Und deswegen gibt es natürlich neben der Blue Card auf europäischer Ebene beispielsweise auch die 70 Mangelberufe, die wir in Deutschland definiert haben, die Migration ermöglichen. Es wird im Übrigen auch umgesetzt. Wir haben ja im vergangenen Jahr sehr viele Flüchtlinge vom westlichen Balkan gehabt, die eine Anerkennungsquote von 0,1 oder 0,2% in Deutschland hatten. Die sind alle wieder zurückgeschickt worden und haben aber von dort die Möglichkeit, wenn sie in einem Mangelberuf unterwegs sind, in Form der Arbeitsmigration nach Deutschland zu kommen. Und sie tun das auch, was im Übrigen aber immer auch negative Auswirkungen für die Herkunftsländer hat, weil das sind natürlich die Leistungsstarken und die Guten, die ihre Länder verlassen und dort nicht zum Aufbau guter Perspektiven zur Verfügung stehen.
Christian Buttgart, gibt es denn in der Türkei, dort wo die Flüchtlinge aus Syrien sind, die Möglichkeit für einen Flüchtling zu sagen, ja, ich stelle dort einen Antrag, ein Visum oder wie auch immer, oder habe den und den Beruf, ich möchte nach Deutschland, ich biete mich an, gibt es diese Möglichkeit?
Soweit ich das weiß, gibt es diese Möglichkeit, aber die Chancen sind halt relativ gering. Wir erleben das ja auch bei, ich sag mal, Türken, die nach Deutschland gehen wollen, beispielsweise im Rahmen des Familiennachzugs. Da gibt es ja durchaus das Recht dazu. Es gibt aber auch rechtliche Hürden. Beispielsweise müssen sich diese Leute ja vorbereiten, müssen Deutschkenntnisse nachweisen, dementsprechend gut ausgebucht sind hier beispielsweise die Kurse bei den Goethe-Instituten. Das ist einfach für Menschen, die sowieso in den größten Städten leben, wo es ein Goethe-Institut gibt. Aber für die Leute, die auf dem Land leben, ist es dementsprechend schwierig. Also von den Syrern, die längere Zeit hier in der Türkei sind, sind es aber, glaube ich, die wenigsten, die immer noch nach Deutschland wollen, weil da haben sich wirklich einige in der Türkei inzwischen halbwegs passabel eingerichtet, und zum anderen wächst vielleicht allmählich auch auf die Hoffnung, dass man tatsächlich irgendwann nach Syrien zurückkehren kann, denn das dürfen wir nicht vergessen, dass bei den meisten Bürgerkriegsflüchtlingen ja durchaus der Wunsch da ist, wieder in das Heimatland zurückzugehen, wenn es dann die politischen Zustände zulassen. Also es ist sicherlich einerseits der Wunsch, tatsächlich nach Deutschland zu kommen. Es wurde angesprochen, auch im Zuge von einer wirtschaftlichen Verbesserung, von einem anderen Leben. Aber nicht alle wollen ja dauerhaft bei uns bleiben. Ich denke, das ist auch zu unterscheiden.
Hartmut Ruppelt aus Lübeck. Guten Abend, Herr Ruppelt.
Guten Abend. Ich möchte mal die Aufmerksamkeit auf einen Punkt richten, der praktisch nicht zur Sprache kommt oder ganz selten. 1969 hat der Autor Klaus Jacobi ein Buch geschrieben, Die menschliche Lawine. Und da kommt er aber am Ende zu einer viel zu optimistischen Prognose, was die Bevölkerungsentwicklung anbelangt. Aber da steht der Satz drin, die Wurzel aller Probleme dieser Erde ist die Überbevölkerung. Und das hat er geschrieben zu einem Zeitpunkt, als noch gerade mal die Milliarde von der 3 zur 4 überging. Jetzt sind wir inzwischen bei 7,5 Milliarden. Und ich möchte darauf hinweisen, dass dass diese massenhafte Zunahme der Bevölkerung in den Ländern, wo die Leute herkommen, dass die meisten wissen gar nicht, was sich da in den letzten 50, 60 Jahren abgespielt hat, dass das die eigentliche Ursache für dieses Migrationsproblem weltweit ist. Wir sehen ja 7,4 Milliarden Menschen inzwischen, das ist doch Wahnsinn. Mhm. Und ich sage mal zum Beispiel ganz kurz zwei Beispiele. Ägypten hat sich von Anfang der 60er Jahre bis heute von etwa 23 Millionen Menschen auf 90 Millionen erhöht. Syrien hatte 1970 6,3 Millionen Einwohner. 2002 waren schon 16 Millionen draus geworden. Und als der Bürgerkrieg da anfing, da waren es weit über 20 Millionen. So, und das wird überhaupt nicht erwähnt.
Erwähnen wir das mal, Herr Ruppelt. Nehmen wir das mal als Erwähnung an und gehen davon aus,
dass... Wenn wir eine Chance haben wollen, das Migrationsproblem zu lösen, müssen wir mit einem irrsinnigen Geldaufwand, die das eben bezahlen können, die Staaten, weltweit für eine vernünftige Familienpolitik sorgen, für eine globale Geburtenkontrolle, im Zusammenhang mit der Verbesserung der Lebensumstände im Rest der Welt. Mhm. Sonst gibt es keine Chance, dass das Problem jemals gelöst wird. Danke.
Herr Tülliken, wenn Sie das hören vom UNHCR, hat Herr Ruppelt recht?
Gut, da gibt es zum Thema Überbevölkerung gibt es natürlich sehr unterschiedliche Thesen. Also die katholische Kirche würde dem zum Beispiel deutlich widersprechen, dass es die Überbevölkerung das eigentliche Problem ist. Wir müssen auch ein bisschen realistisch bleiben bei den Zahlen. Also wir haben zum Beispiel nach Europa sind jetzt in diesem Jahr sind es 360.000 Menschen, die über See versuchen, nach Europa zu kommen. Also es handelt sich jetzt hier nicht um Hunderte von Millionen von Menschen, sondern es ist eine große Zahl. Es gibt viele Tote, viel zu viele Tote. Aber es ist auch nicht so, dass das globale Flüchtlingsgeschehen und auch das Migrationsgeschehen vollkommen unkontrolliert werde und dass man es nicht auch steuern könnte. Nehmen wir nur mal die Zahlen, die wir haben, 65 Millionen Menschen auf der Flucht und davon zwei Drittel noch nicht mal internationale Flüchtlinge, also Menschen, die über internationale Grenzen gegangen sind, sondern Menschen, die in ihren Heimatländern in Konflikten feststecken. Das ist eine statistisch gesehen für uns eine Rekordzahl, was unsere Statistiken angeht. Aber wir müssen uns auch mal vor Augen halten, dass es ganz andere Zeiten gab, wo viel mehr Menschen auf der Flucht waren, nämlich zum Beispiel in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, 40er, 50er Jahre, 175 Millionen Menschen auf der Flucht. Damals ist es gelungen, eine Genfer Flüchtlingskonvention zu verabschieden mit einem individuellen Schutzanspruch, der universell gilt. Damals ist es gelungen zu sagen, Nein, ein Land alleine kann nicht das Thema Flüchtlingsschutz bewerkstelligen, sondern das ist ein Thema der internationalen Zusammenarbeit. Und wir haben es jetzt nun durch die Ereignisse in 2015, wo zum ersten Mal eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg im großen Maße eine interkontinentale Flucht stattgefunden hat. Vorher gab es das Flüchtlingsgeschehen nur innerhalb von Kontinenten. Das gilt auch für Europa. Wir haben große Flüchtlingstragödien in Europa gehabt. Aber zum Beispiel in Bosnien, vor unserer Haustür, das gab es alles in den 90er Jahren, aber die interkontinentale Massenflucht, die hat es eigentlich nur 2015 in dieser Größenzahl gesehen. Also wir müssen das auch ein bisschen im Rahmen bleiben und wir müssen gucken, dass wir nicht das verlieren, was letzten Endes auch hier in Europa entstanden ist, nämlich der internationale Flüchtlingsschutz. Anders mit der Genfer Flüchtlingskonvention. Denn das damals, ich will es jetzt nicht allzu pathetisch werden lassen, war aber letzten Endes auch ein Akt der Zivilisation gegen die Barbarei.
Fabian Schamai aus Hamburg. Guten Abend, Herr Schamai.
Guten Abend, Herr Bormann. Herr Bormann, ich habe eine allgemeine Frage. Ich bin seit Jahren ja bin ich unterwegs und kriege immer wieder mit, dass immer wieder gesagt wird seitens der CDU, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Und da hätte ich mal aus Ihrer Runde, Sie haben hier gerade da jemand von der CDU da, hätte ich mal gerne gewusst, was ist da falsch dran, wenn man ein Einwanderungsland machen würde nach dem kanadischen Muster, dann derjenige, der hier einwandern will, muss der Qualifikation, Sprachkenntnisse nachweisen, dann kann er wie in Kanada hier einwandern. Mhm. Da hätte ich mal gerne von Ihren Diskutanten mal gehört, was ist da falsch dran? Wieso sträubt sich CDU seit Jahren dagegen, dass Deutschland ein Einwanderungsland wird?
Thorsten Frei von der CDU, eine klare Frage an Sie.
Deutschland hat ein Einwanderungsgesetz, das heißt bei uns allerdings Aufenthaltsgesetz, und ist ziemlich effektiv, insbesondere auch deshalb, weil gerade die Kanadier viele Elemente unseres Aufenthaltsrechts zwischenzeitlich übernommen haben. Ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn wir uns daran machen würden, alle einwanderungsrechtlichen Bestimmungen in einem Gesetz zusammenzufassen, mögliche Widersprüche aufzulösen und damit tatsächlich denen, die nach Deutschland kommen möchten, klar sagen zu können, unter welchen Voraussetzungen das möglich ist. Insgesamt, das will ich an der Stelle sagen, braucht eine alternde Gesellschaft wie Deutschland natürlich eine Nettozuwanderung. Man kann davon ausgehen, dass wir etwa 400.000 Menschen jährlich benötigen, die mehr zu uns kommen als Deutschland verlassen, damit wir unsere wirtschaftliche Innovationskraft erhalten können, damit wir die sozialen Sicherungssysteme gestärkt halten können. Das werden wir tatsächlich benötigen. Aber ich hatte vorhin ja darauf hingewiesen, wir hatten im letzten Jahr eine Nettozuwanderung von etwa 1,5 Millionen Menschen. Und das bringt uns natürlich auch an die Grenzen der Integrationskraft der Gesellschaft.
Jetzt machen wir eine Klammer, weil wir sind jetzt etwas vom Thema weg, Herr Schamai.
Das ist aber nicht Thema.
Unser Thema heute Abend sind die Toten im Mittelmeer und die Frage, die sich daraus resultiert, ist an Christian Butgereit, wenn man mal, Sie haben das vor den Nachrichten gesagt, den Pakt mit der Türkei nimmt und man sagt, wir machen mit anderen Ländern auch solch einen Pakt, mit afrikanischen Ländern, würde das Ihrer Meinung nach dafür sorgen, dass weniger Menschen übers Mittelmeer kommen?
Wahrscheinlich schon, weil einfach diese Länder dann motiviert werden, ihre Grenzen besser zu überwachen. Also man hat es bei der Türkei ja doch gemerkt, dass da durchaus Handlungsspielraum besteht, ob man jetzt viele Menschen in See stechen lässt, ob Schlepper an der Küste Schlauchboote aufpumpen können, in die dann Flüchtlinge bei Nacht und Nebel oder auch am helllichten Tage gebracht werden und die Polizei schaut zu, oder ob man wirklich am Strand patrouilliert, ob man genau hinschaut und genau das unterbindet. Das haben die Staaten schon in der Hand, aber sie werden es natürlich nicht aus freien Stücken tun, sondern wollen natürlich Vorteile dafür bekommen. Bei der Türkei ist es zum einen ja Geld. Es wurden insgesamt bis 2018 3 Milliarden Euro versprochen. Die Türkei meckert jetzt eigentlich, dass dieses Geld nur im kleinen Maße bisher angekommen ist. Man muss da allerdings auch sagen, es ist ja kein Geld, was der Staat bekommt oder nur zu einem sehr geringen Teil. Das meiste geht an Hilfsorganisationen, die wiederum auch so organisiert sind. Und da hat die Türkei auch ein wichtiges Wort mitgeredet, dass beispielsweise für jeden europäischen Mitarbeiter, also Hilfsorganisationen, 5 bis 10 Türken oder Syrer beschäftigt werden müssen. Also das schafft dann Arbeitsplätze sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch für die Flüchtlinge. Das ist sicherlich eine ganz ganz sinnvolle Regelung. Bei der Türkei kommt ja noch hinzu, dass man eben ihr in Aussicht gestellt hat, dass der EU-Beitritt schneller vorangeht und dass es eben diese Visa-Liberalisierung geben soll. Das sind ja nun beides Dinge, die derzeit hängen, was allerdings jetzt nichts mit der Flüchtlingskrise, sondern eher mit der innenpolitischen türkischen Situation zu tun hat.
Adalbert Schormann aus Bad Iburg. Guten Abend, Herr Schormann.
Ja, schönen guten Abend. Ich finde es bedauerlich, dass so viele Menschen jedes Mal sterben und dass sie ihre Heimat verlassen müssen. Aber, das kommt jetzt aber, die Ursachen liegen ja zum Teil ganz woanders. Und zwar sind die, ich nehme jetzt die Syren und syrischen Sachen und die Afghanistan-Sachen raus, die anderen, die übers Mittelmeer kommen, und das sind die meisten, die da ertrinken, die kommen aus Afrika. Und ich habe mir vor 20 Jahren Mund verbrannt, dass ich gesagt habe, es brennen, als hier Mölln und Solingen die Türkenhäuser verbrannten, es brennt noch nicht genug. Denn es wurden in 64 afrikanischen Fernsehanstalten der Denver-Clan gezeigt. Es wurde gezeigt, wie wir nicht leben. Und wenn der Generalsekretär der UNO sagt, die meisten sind falsch informiert. Und wenn unsere Bundesregierung die Flüchtlinge hat ins Land kommen lassen aus dem Balkan und erst im März anfing, darauf aufmerksam zu machen, dass es Quatsch ist, dass sie da besser leben, als sie hier leben. Wir haben 380.000 Obdachlose. Wir haben jetzt die Bilder in Frankreich gehabt. Wenn diese Bilder in diese Länder gebracht würden, würden sich viele überlegen, diesen Weg zu nehmen. Dann die Flucht über dieses Mittelmeer. Wer liefert den Schleppern ständig neue Boote? Ich habe dreimal beim Kanzleramt angerufen und doch mal gebeten, darauf mal ein Augenmerk zu legen. Das sind doch alles Importe, sprich Exporte unserer Firmen, die wir hier sind.
Herr Schormann, ich würde gerne die Bootsfrage an den Hintergrund stellen. Zwei Dinge sind interessant an Ihrer Äußerung. Das eine ist, Ihre These ist ja, die Menschen werden womöglich ins Land gelockt und kommen deshalb. Ob das stimmt, weiß Herr Thüleken vom UNHCR. Sind diese Menschen gelockt oder sind die Menschen in Not?
Also ich kann das nicht so pauschal, kann man das nicht beantworten, glaube ich, wie man die meisten Dinge nicht so pauschal beantworten kann. Das sind sehr unterschiedliche Motivlagen, aber es gibt eben auch große Not. Es gibt viele, aber auch gut ausgebildete Menschen, die in ihrer Heimat keine Arbeit finden und die hoffen, mit ihrer Ausbildung anderswo Arbeit zu erhalten. Wir haben einen Aspekt nicht bisher erwähnt, das ist Libyen. Libyen war über lange Jahrzehnte ein Einwanderungsland für viele Menschen aus Subsahara-Afrika. 2 Millionen Einwanderer aus Subsahara-Afrika. Dann kam 2011 also der Sturz von Gaddafi und danach das Chaos. Das hat viele Menschen zurück in die Heimat gebracht, aber eben auch viele Menschen dazu gebracht, den lebensgefährlichen Weg nach Europa zu suchen. Das heißt, sie haben eben in Libyen keine Arbeit mehr gefunden oder eben auch nur unter sehr, sehr schlechten Bedingungen dort arbeiten können. Dennoch bleibt Libyen immer noch Ziel auch der Arbeitsmigration. Ja. Das darf man nicht vergessen. Also hier muss man, denke ich, dann auch ansetzen, weil gerade beim Thema Flucht ist eben immer auch die Situation zu beachten, was passiert eigentlich in den Herkunftsländern. Und man kann eben mit der Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel in Syrien nichts wirklich tun. Aber wenn man damit dann auch nichts tun kann in Syrien selbst, dann hat man eben auch einen Effekt, dass Hunderttausende von Menschen dieses Land zu verlassen suchen, wenn sie es denn können. Die meisten Grenzen übrigens sind derzeit geschlossen. Die Syrer kommen gar nicht erst aus ihr Land heraus.
Herr Frey, ich würde gerne noch mal, was Herr Schormann angeschnitten hat, Sie dazu befragen. Er hat ja im Prinzip gesagt, die Menschen kommen her, weil sie natürlich auch, so vermutet er, gelockt werden. Welche Rolle spielt in der Politik eigentlich die Abschreckung?
Ich würde nicht von Abschreckung sprechen, aber von klaren Aussagen. Und das, was der Herr Schormann angesprochen hat, das betrifft ja die Tatsache, dass viele eben auch durch falsche Erwartungen nach Deutschland und Europa gelockt werden. Und das sind nicht nur Fernsehsendungen, das sind natürlich vor allen Dingen auch die sozialen Netzwerke, die dort kräftige Hilfe leisten. Wenn Sie sich mal die afrikanischen Länder anschauen, selbst solche wirklich gescheiterten Staaten wie Somalia, wo etwa 50% der Bevölkerung über ein Handy verfügen, nur 5% Zugang zum Internet haben, aber das natürlich auch in diesen Ländern der am schnellsten wachsende Markt ist, dann können Sie sich vorstellen, die Menschen erleben nicht, wie man in Deutschland und Europa lebt, sondern sie erleben die Werbung, die transportiert wird. Und damit werden natürlich auch falsche Erwartungen geweckt.
Wenn Sie das sagen, inwiefern nehmen Sie das Wort Not dann noch ernst?
Ach, das nehme ich schon ernst. Nur ich hatte ja eingangs auch gesagt, wir werden die Not in der Welt nicht in Deutschland oder Europa lösen können, sondern da werden wir tatsächlich die Anstrengungen in den Herkunftsländern verstärken müssen. Und da würde ich gerne nochmal auf etwas zurückkommen, was der Herr Ruppelt angesprochen hat, das Thema der Überbevölkerung. Es ist jedenfalls ein Aspekt, dass wenn Sie in Afrika eine durchschnittliche Fertilität von 7 Kindern pro Frau haben, hohe zweistellige Wachstumsraten jährlich brauchen, allein um die Wirtschaftskraft der Länder erhalten zu können. Da wird natürlich schon deutlich, dass diese hohe Zahl an jungen Menschen in diesen Ländern einfach auch ein Problem darstellt, Fluchtgründe zu beseitigen, wirtschaftlichen Perspektiven zu eröffnen und damit mitzuhelfen, dass die Menschen in ihren Herkunftsländern bleiben. Das ist schon ein Aspekt, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen. Das kann nämlich beispielsweise durch wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit nicht ausgeglichen werden.
Wann glauben Sie, haben Sie den Punkt erreicht, von dem Sie gerade träumen?
Wie meinen Sie das?
Wann haben Sie den Punkt erreicht, dass diese Länder wirtschaftlich so aufgestellt sind, dass keiner mehr geht?
Also ich bin mir tatsächlich bewusst, dass das ein sehr langfristiges Unterfangen ist. Und vor allen Dingen bin ich mir bewusst, dass eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in den Herkunftsländern zunächst einmal eher neue Flüchtlingsströme bedeuten würde. Denn wenn Sie davon ausgehen, dass eine Flucht nach Deutschland im Durchschnitt etwa 7.000 Euro kostet, dann ist ja klar, dass das nicht die ganz Armen sind, die da durch die Sahara und über das Mittelmeer nach Europa kommen, sondern das sind im Wesentlichen junge, leistungskräftige und auch überdurchschnittlich gut finanziell ausgestattete Menschen. Und insofern bin ich mir schon bewusst, dass das ein sehr langer und schwieriger Weg werden wird. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass es keine vernünftige Alternative dazu gibt.
Dagmar Pepping, was gibt es an kurzfristigen Alternativen? Wenn Herr Frey von langfristigen Alternativen spricht, gibt es in Berlin kurzfristige Rezepte, um die Flüchtlinge vom Mittelmeer fernzuhalten?
Ich glaube, wenn es die gäbe, dann hätte Angela Merkel sie schon längst eingesetzt. Wenn es wirklich das Rezept gäbe, wie man die Menschen jetzt kurzfristig davon abhalten könnte, diesen gefährlichen Weg zu gehen, dann hätte man es ja schon versucht. Also ich fürchte, all diese Dinge sind eher mittel- bis langfristig zu schaffen und das versucht man, aber den einfachen Weg gibt es da schlicht und ergreifend nicht.
Darf ich da kurz einhaken?
Aber sicher, natürlich.
Aus meiner Sicht hat Angela Merkel tatsächlich dort vieles schon gemacht. Wenn Sie sich mal anschauen, dass etwa 2/3 aller Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, aus Syrien, Irak und Afghanistan kommen, dann hat beispielsweise eine wesentliche Rolle gespielt, dass wir zwischen 2012 und 2015 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt haben und bei der großen Geberkonferenz im Februar diesen Jahres in London allein 2,3 Milliarden Euro aus Deutschland. Das bedeutet, wir sind der größte Geber im Bereich des World Food Programs. Etwa die Hälfte der Mittel, die dort zur Verfügung stehen, kommen aus Deutschland. Das heißt, wir versuchen unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die Flüchtlingscamps rund um Syrien, etwa in der Türkei, im Libanon, in Jordanien angemessen ausgestattet sind, nicht nur mit Infrastruktur und Nahrungsmittel, sondern auch mit Bildungsperspektiven. Wir bezahlen Lehrer dort für syrische Kinder beispielsweise. Das sind sicherlich auch kurzfristige Möglichkeiten, auf die Herausforderungen zu reagieren und mitzuhelfen, dass Menschen, die ja in Sicherheit sind, wenn sie in Jordanien sind und im Libanon und in der Türkei, sind sie ja nicht mehr der Kriegsverfolgung in Syrien ausgesetzt. Sie sind sicher und wir müssen mithelfen, dort Perspektiven zu schaffen, in dieser herkunftsnahen Sicherheit dann auch zu bleiben.
Um das zu verifizieren, Herr Buttgereit, stimmt das so, wie das Herr Frey beschreibt?
Naja, da läuft schon eine Menge Geld aus Europa in die Türkei, in die Flüchtlingslager. Zum Beispiel jetzt gerade wieder 270 Millionen Euro für Schulen für syrische Kinder. Da wird schon versucht, hier so etwas wie eine Bleibeperspektive zu kreieren. Man muss aber auch sagen, es sind einfach eine Menge Flüchtlinge, die hier sind. Das sind 2,8 Millionen im Moment. Und das macht sich natürlich auch auf dem türkischen Arbeitsmarkt bemerkbar. Am Anfang wurden die Flüchtlinge sehr gerne aufgenommen, auch um einfache Hilfsarbeiten zu verrichten. Die haben aber vorher auch irgendwelche Türken verrichtet. Und jetzt hören wir zunehmend Klagen, dass die Syrer auch die Preise kaputt machen, weil sie eben für weniger Geld arbeiten oder vielleicht für weniger Geld arbeiten müssen. Also auch da kommt es tatsächlich zu innenpolitischen Spannungen. Das ist jetzt noch, ich sag mal, alles in einem relativ moderaten Rahmen. Es gibt noch keine großartigen Proteste oder so. Aber man merkt eben auch, sicherlich auch angesichts dieser großen Menge von Flüchtlingen, dass es schwierig ist, auch bei gutem Willen, den die Türkei durchaus hat, eben die Menschen hier vernünftig zu integrieren.
Sie hören den Themenabend auf NDR Info. Unser Thema heute Abend ist das Sterben auf dem Mittelmeer. Und wir fragen, was kann Europa tun? Und fragen auch, macht Europa die Schotten womöglich dicht? Das müssen wir gleich nochmal konkret die Politik fragen. Doch vorher Michael Frank aus Scharbeutz. Guten Abend, Herr Frank.
Ja, guten Abend. Ich habe eigentlich zu sagen, was zu ergänzen, was Ihre Kollegen, Mitarbeiter jetzt alle schon gesagt haben. Ich habe 5 Jahre in Kenia gelebt und wurde da, das war bis 1995, und dann bin ich kurz vor der Jahrtausendwende noch einmal gewesen in einer Schule, die heißt Starry Boys Center, und die Fachleiterin für Musik, eine Dame namens Shivembe, Mrs. Shivembe, sagte: Mr. Frank, should I also go to Germany? Ich sag, wieso sollen Sie denn nach Deutschland? Ja, ich krieg doch da Geld. Also dass dieses Anlocken, das haben ja nur mehrere von Ihnen schon gesagt, nicht? Und das ist wohl auch, aus Kenia kommen ja praktisch keine Leute, aber man weiß in Afrika, ich habe auch Leute aus Uganda gesprochen und auch aus Somalia, sie wissen, dass wenn sie hier, oder sie denken, wenn sie hierher kommen, haben sie die Vollversorgung. Und sie kriegen auch, diese Kollegin wusste auch gleich, wie hoch das Kindergeld ist. Sie hatte 4 Kinder oder hat 4 Kinder. Und sie wusste auch genau, wie viel sie Geld dann bekommen würde. Und das Kindergeld würde sofort bezahlt, wurde mir gesagt. Also es gibt auch diese, neben der Not und dem Elend, es gibt auch diese Anlockungsperspektive, oder wie man das nennen soll. Nicht?
Herr Frank, das
haben Sie auch schon gesagt. Ja. Insofern sind meine Worte nur eine Ergänzung zu dem, was einige von Ihnen schon gesagt haben.
Herr Frank, es klingt so ein bisschen nach Vorwurf. Ist das nicht auch menschlich?
Es ist natürlich völlig menschlich, aber die Dame hatte gute Arbeit, ne? Ja, natürlich, das ist von Obsten bis, ich finde, wer gute Arbeit hat und dann hier durch, ich weiß nicht, hier mehr bekommt als da, als Lehrerin, als Fachleiterin, man müsste das hier ändern. Man müsste hier sagen, sie kriegen hier, wenn hier Flüchtlinge, wenn hier versorgt, aber sie bekommen kein Bargeld. Es ist ja wohl auch die Rede von so einer Geldkarte oder so. Mit Bargeld kann man natürlich auch die Schlepper noch bezahlen. Und mit Bargeld, das Bargeld wird ja auch zum Teil zurück überwiesen an die Notleidenden zu Hause. Also ich kann es im Einzelnen nicht beurteilen. Ich weiß, wollte nur mitteilen, dass es auch in Ländern, die relativ sicher sind, wie Kenia, bekannt ist, was man hier bekommt und dass es sich lohnt, den Weg nach Deutschland zu machen. Und das ist natürlich fürchterlich, wenn man bedenkt, wie viele da ertrunken sind. Aber die jungen Leute, die glauben ja nicht an diese Gefahr, nicht? Das war ja nur eine ältere Dame oder Dame mittleren Alters, aber ich habe auch mit jüngeren Leuten gesprochen, nicht? Und es war dann noch immer noch die Frage, wie die deutschen Frauen sind. Das war immer noch ein Thema, aber das ist wieder eine extra
Herr Frank, an der Stelle haben wir alles besprochen und ich wünsche Ihnen noch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Und vielen Dank und ich finde es sehr interessant. Es war ja nur eine Ergänzung, es war
sicher
ja nichts Neues.
Und die war hilfreich. Herr Frey, die Frage unserer Sendung lautet ja, macht Europa die Schotten dicht? Das ist bewusst etwas provokant formuliert. Ist es so, dass Europa dafür sorgen muss, dass weniger kommen?
Naja, also ich würde mal so sagen, wenn Sie die Flüchtlingszahlen aus dem letzten Jahr sehen, dann ist es eine Zahl, die für Europa als Kontinent, für die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union ja tatsächlich verkraftbar wäre. Wir hatten aber auch die Situation, dass etwa 1,4 Millionen Menschen nach Europa gekommen sind und davon etwa 900.000 nach Deutschland. Und für Deutschland kann man, glaube ich, schon sagen, dass das zu viel ist, wenn das auf Dauer so wäre. Und das hat ja auch Angela Merkel sehr deutlich formuliert, dass sich so ein Jahr wie 2015 nicht wiederholen darf. Insofern müssen wir natürlich schon überlegen, wie wir im Sinne von Ordnen, Steuern und Begrenzen die Dinge so machen können, dass sie letztlich für die Aufnahmegesellschaft auch leistbar sind. Mhm. Und wenn Sie gestatten, würde ich tatsächlich gerne einen Aspekt von Herrn Frank aufgreifen. Wir haben ja in Deutschland das Problem, und ich glaube, das ist ein wesentlicher Grund, warum die, die nach Europa kommen, vor allen Dingen nach Deutschland kommen, dass wir eben eine exzellente Versorgung der Flüchtlinge hier haben. Nicht nur mit Unterkunft und Gesundheitsversorgung und Nahrungsmitteln, sondern auch einem Taschengeld, das sie beispielsweise in Afghanistan, selbst wenn sie einen Job haben, gar nicht erarbeiten können. Und insofern ist das natürlich auch ein Problem, wenn es darum geht, die Verteilung in Europa besser zu steuern, wenn es darum geht, für Europa einheitliche Grundsätze im Bereich des Asylwesens zu schaffen, dass wir hier in Deutschland, gestützt durch das Bundesverfassungsgericht, soziale Leistungen anbieten, die weltweit einzigartig sind und natürlich damit auch eine Pull-Wirkung entfalten.
Haben wir denn die Frage falsch gestellt? Muss die Sendung dann heißen, macht Deutschland die Schotten dicht?
Nö, das glaube ich nicht. Also dadurch, dass wir über das Mittelmeer gesprochen haben, betrifft es natürlich Europa schon im Ganzen. Aber Sie merken ja auch, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass die Europäische Union insgesamt ja auch in einem mitunter sehr schmerzhaften Prozess ist, wie es uns gelingen kann, gemeinsame Antworten auf dieses wirklich europäische Problem zu finden. Mhm. Aber Sie wissen natürlich auch, dass in europäischen Ländern, die kaum von Flüchtlingen behelligt werden, die gibt's ja auch, dass man dort nicht über einen großen Willen verspürt, bei diesem Thema vorwärts zu kommen. Das ist ein echtes Problem.
Christian Buttgart, wenn wir das hören, was Thorsten Frey sagt, hat Erdogan damit sein Faustpfand, indem er sagt, ja, wenn ihr nicht so spurt, wie ich das möchte, dann schicke ich euch die Flüchtlinge?
Ja, da stellt er sich zumindest so vor und damit droht er ja auch ganz offen, jetzt auch gerade in Sachen EU-Mitgliedschaft, Einfrieren der Beitrittsverhandlungen. Da war es ja die Reaktion letztendlich schon vorab, die Drohung, dass er eben dann die Grenzen wieder aufmacht. Letztendlich hat er es de facto nicht getan. Man konnte in den Tagen nach dem Votum des EU-Parlaments, die Beitrittsverhandlungen einzufrieren, sehen, dass die Flüchtlingszahlen etwas hochgegangen waren. Es lässt sich jetzt aber nicht sagen, war es einfach nur Zufall oder war es tatsächlich so, dass da aus der Türkei wieder ein paar Flüchtlinge quasi aufs Mittelmeer getrieben wurden. Wir haben gehört von Flüchtlingslagern in der Nord-Ägäis, die wohl aufgelöst wurden, türkische Flüchtlingslager. Da kann man sich vorstellen, dass diese Flüchtlinge dann tatsächlich auch Richtung Griechenland gefahren sind. Belegen lässt sich das soweit nicht. Aber Erdogan hat vielleicht etwas zu extreme Vorstellungen von diesem Faustpfand, weil die Einschätzung geht jetzt doch auch eher dahin, dass die Flüchtlingswelle gar nicht so losbrechen würde, wie er sich das vielleicht vorstellt, weil eben viele Flüchtlinge inzwischen informiert sind. Ist Deutschland vielleicht doch nicht das Paradies, was man sich vorgestellt hat. In andere Länder wollen sie in der Regel ja auch nicht. Und vor allen Dingen, dass Griechenland eine Sackgasse ist, vor allem die griechischen Inseln. Ich habe es vor einigen Wochen selbst noch erlebt auf Chios, wo 8000 Flüchtlinge über die letzten Monate gestrandet sind, wo es Flüchtlinge gibt, die seit 8 Monaten dort sind, nicht vor und nicht zurück können. und manche einfach nur den Wunsch haben, entweder aufs griechische Festland zu gehen und dann doch nicht weiter oder aber auch zurück in die Türkei. Und das hat, glaube ich, schon eine bisschen abschreckende Wirkung. Von daher kann es gut sein, dass Erdogan zwar immer wieder damit drohen wird, die Schleusen zu öffnen, wenn man das mal so sagen will, aber wahrscheinlich wird er es nicht tun, weil er eben auch befürchten muss, dass diese Drohung dann verpufft und dann hat er sie eben auch nicht mehr in der Hand.
Dagmar Pepping, wenn man in Berlin die Argumente hört in Sachen Flüchtlingspolitik, sind das eigentlich Argumente für Europa oder sind das Argumente für Deutschland?
Welche Argumente?
Die Argumente zu überlegen, wie können wir den Flüchtlingsstrom stoppen, wie können wir die Flüchtlinge dazu bringen, in ihren Ländern zu bleiben. Sind dahinter deutsche Interessen oder sind dahinter europäische Interessen?
Kann man die eigentlich noch so voneinander trennen, frage ich jetzt mal. Ich finde diese ganze Geschichte, wir müssen sowieso ein bisschen über unseren Tellerrand hinaus blicken. Das Ganze ist nur in einer europäischen Anstrengung zu lösen, im Rahmen der Europäischen Union. Und was Angela Merkel schaffen muss, ist, in der Europäischen Union Leute wieder hinter sich zu bringen. Auch sie hat es mit ihren Vorstellungen durchaus schwer. Viktor Orban in Ungarn ist sozusagen ein wenig in dicken Anführungsstrichen der Redelsführer, der eben auch in der Europäischen Union es ihr nicht einfach macht. Aber Merkel muss über die Europäische Union eine gemeinsame europäische Lösung, Antwort für diese Flüchtlingskrise, für diese Migrationsbewegung finden. Die ganze Geschichte Syrien muss man abwarten, ob sich dort der Krieg irgendwann mal beenden lässt. Die Migrationswellen aus Afrika, die meistens eher durch wirtschaftliche Not getrieben sind, müssen in irgendeiner Form kontrolliert, kanalisiert werden. Aber alleine kann das Deutschland nicht schaffen. Das ist insgesamt eine europäische Frage.
Thorsten Frey, woher nimmt die Kanzlerin noch den Optimismus, dass sie Europa hinter sich versammeln kann?
Ich glaube, dieser Optimismus kommt auch daher, dass es tatsächlich dazu keine wirklich vernünftige und langfristig tragende Alternative gibt. Es ist eben derzeit nur so, dass viele Staaten das nicht als ein europäisches Problem oder als ihr eigenes Problem ansehen, sondern als ein deutsches. Und da brauchen wir, glaube ich, tatsächlich einen Bewusstseinswandel. Das sind ja nicht nur die Visegrad-Staaten. Das ist beispielsweise auch ein Land wie Dänemark, das sich von Beginn an geweigert hat, auch nur irgendeinen Flüchtling aufzunehmen. Schauen Sie sich Frankreich an. Frankreich nimmt nahezu keine Flüchtlinge auf. Das ist ein Bruchteil der deutschen Zahlen. Und in Schweden hat eine rot-grüne Regierung die ehemals sehr offene Flüchtlingspolitik, die sehr ähnlich war wie in Deutschland, vollkommen verändert. Insofern sind die Rahmenbedingungen wirklich schwierig, aber eine dauerhafte Lösung werden wir tatsächlich nur im europäischen Kontext hinbekommen. Und da, glaube ich, werden wir schauen müssen, dass wir den Partnern auch deutlich machen, dass es tatsächlich ein gemeinsames europäisches und nicht nur ein isoliertes deutsches Problem ist.
Und was ist, wenn jeder sich auf seine nationalen Interessen zurückzieht und sagt, ist doch nicht mein Problem?
Also die Genfer Flüchtlingskonvention wurde von allen europäischen Staaten unterschrieben. Und insofern müsste man sich eigentlich schon darauf verständigen können, dass man in einer Gemeinschaft, in einem Staatenbund, der sich vor allen Dingen ja auch auf gemeinsame Werte stützt, diese Werte dann auch tatsächlich zur Geltung bringen lässt. Also wir reden da im Grunde genommen schon auch über die Grundfesten der Europäischen Union an sich.
Adam Reifenberger aus Salzhemmendorf. Guten Abend, Herr Reifenberger.
Guten Abend. Ich möchte einen wichtigen Gesichtspunkt dazu fügen. Deutschland ist seit Jahren bezogen auf die Einwohnerzahl Weltmeister im Waffenexport. Wer Waffen exportiert, erzeugt Flüchtlinge. Dazu habe ich zwei Meldungen, Pressemeldungen. Einmal wurde in Ost-Aleppo von der syrischen Armee ein großes Waffenlager gefunden mit viel Waffen von Heckler und Koch. Zum anderen, vom 19.12.16 ist die Meldung von deutschen Journalistin Karin Leukefeld, die in Damaskus ist, dass 14 ausländische Offiziere im Osten von Aleppo von syrischen Spezialeinheiten festgenommen worden seien. Diese stammen aus Saudi-Arabien, Marokko, Israel, der USA, Frankreich und Deutschland. Mhm. Das ist für mich eine Sache, die in den sogenannten Qualitätsmedien verschwiegen wurde.
Gut, Herr Reifenberger, was wollen Sie mit dem, was Sie festgestellt haben, sagen?
Ich will damit sagen, dass dieser sogenannte Antiterrorkrieg, den ja George W. Bush dreimal als Kreuzzug ausgerufen hat, dass der zum großen Teil das ist in Wirklichkeit ja ein Regime-Change-Krieg, Assad muss weg, dass der zum großen Teil zu der Flüchtlingskrise beigetragen hat.
Vielen Dank, Herr Reifenberger. Die Analyse stimmt sicherlich, wenn man an den Krieg denkt. Aber ich würde es gerne bei dem Punkt belassen und Sonja Bräunig hinzuziehen aus Osterode. Guten Abend, Frau Bräunig.
Hallo, guten Abend. Ja, ich wollte auch was zu Ihrer Sendung beitragen. Und zwar habe ich die Frage gehört, wie kann man die Toten im Mittelmeer verhindern? Mhm. Und da wäre mein Beitrag, so plump sich das anhört, indem man sie aktiv aus der Seenot rettet, dann sind sie nicht tot. Mhm. Und genau das passiert aber leider viel zu wenig. Die Toten, die ertrinken schon seit Anfang der 90er, also die Toten, nein. Die Menschen ertrinken schon seit Anfang der 90er Jahre, Jahr für Jahr. Natürlich schwanken die Zahlen. Und die Küstenwachen der europäischen Länder, die werden aber von sich aus gar nicht aktiv. Ich habe mich ausführlicher mit dem Thema beschäftigt, schon mehrmals. Mhm. Und die werden nämlich nur dann aktiv, wenn sie alarmiert werden von entweder anderen ehrenamtlichen Helfern, die die Menschen aus Seenot retten, oder von Seeleuten oder so. Nur dann werden sie von sich aus aktiv und retten die Menschen aus Seenot.
Christian Butgereit, Sie sind in der Nähe der Ägäis. Lassen Sie uns erst den einen Aspekt, ja. Frau Bräunig, abhandeln, ob das so, was Sie wahrgenommen oder gehört haben, stimmt, dass die Seenotrettung nicht das tut, was Sie, Frau Bräunig, erwarten.
Also man kann sicherlich viel darüber philosophieren, ob es jetzt gut ist, dass die Grenzen besser kontrolliert werden. Aber diese Kontrolle, vor allen Dingen eben durch die Küstenwachen, aber auch durch Frontex, hat natürlich schon auch den Effekt, dass Flüchtlingsboote eher gesichtet werden. Und das heißt auch, dass Menschen eher aus Seenot gerettet werden. Das hat, glaube ich, zugenommen. Und es ist eindeutig auch der Auftrag beispielsweise von Frontex, diese Menschen dann aus dem Meer zu ziehen und dann eben auch in diesem Fall der Ägäis dann ans griechische Festland zu bringen. Bei der türkischen Küstenwache ist es auch so, dass die auch Flüchtlinge aus dem Wasser ziehen. Aber da kann es natürlich sein, dass man vielleicht eher darauf setzt, dass sie dann schon mal griechisches Hoheitsgewässer erreicht haben. Es gibt zwischendurch kein internationales Meer, weil die Seestraßen dort zu eng sind. Aber letztendlich muss man sagen, diese bessere Überwachung aus den Schiffen heraus, aber auch aus der Luft, hat sicherlich dazu beigetragen, das ein oder andere Menschenleben zu retten, möglicherweise mehr, als das früher der Fall war.
Frau Bohren, ich sehe noch einen zweiten Aspekt.
Ja, beziehungsweise das noch ein bisschen einmal erweitert. Nämlich einmal ist es ja so, dass immer wieder Seeleute, zum Beispiel Fischer, die welche retten, dann vor auch durchaus europäischen Gerichten angeklagt werden, weil sie der Schlepperei bezichtigt werden. Das, finde ich, entspricht vielleicht nicht so ganz den europäischen Werten. Und dann noch der Herr gerade gesagt hatte, dass ja durchaus das besser wird, dass mehr gerettet werden. Mhm. Also wir sind eine Europäische Union mit verschiedenen Mitgliedstaaten, die haben schon diverse Preise bekommen und schreiben sich Menschenrechte auf die Fahnen. Die Seenotrettung sollte vielleicht nicht nur ein ganz netter Nebeneffekt, wo dann die Zahlen mal etwas steigen sein, sondern vielleicht das Hauptaugenmerk, damit wir dann in Ruhe über Flüchtlingspolitik diskutieren können. Und die nicht weiter Tag für Tag ertrinken.
Gut, Frau Bräunig, der Appell ist...
passiert doch.
Ja. Wer sagt, es passiert doch?
Thorsten Frey, wenn ich da kurz einhaken darf. Wenn man sich gerade die Frontex-Operation Triton anschaut, die zwischen Januar und September diesen Jahres über 42.000 Menschen im Mittelmeer gerettet hat, oder die Frontex-Operation Poseidon in der Ägäis, 38.000 Menschen. Insofern passiert es tatsächlich. Eigentlich haben diese Missionen, ähnlich wie die Mission Sophia, das ist eine militärische Operation, zum Inhalt den Kampf gegen Schlepper. In Wahrheit sind es Seenotrettungsoperationen, die im großen Stil Menschen aus der Seenot retten. Wenn man sich mal anschaut, dass in diesem Jahr gerade mal 4 Flüchtlingsboote den Weg nach Italien gefunden haben. Und in allen anderen Fällen wurden Notrufe abgesetzt, nachdem sie aus der 12-Meilen-Zone vor Libyen waren, dann zeigt es ganz offensichtlich, dass natürlich auch viele, viele Menschen gerettet wurden, aber dass das sozusagen auch das Kalkül der Schlepper ist, dass sie die Menschen nur dorthin bringen, wo sie davon ausgehen können, dass Hilfsorganisationen oder auch staatliche Frontex-Operationen sie retten, nach Europa bringen. Es besteht wirklich die große Gefahr, dass wir uns mit unserer Politik ein Stück weit auch das Geschäft der Schlepper miterledigen.
Eberhard Kromberg aus Kleinkönigshordel. Guten Abend, Herr Kromberg.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, also ich wollte auf ein Buch hinweisen, das 1993 erschienen ist. Das Buch heißt Go, Ausrufezeichen, die Ökodiktatur. In dem Buch beschäftigt sich der Autor, Fleck heißt er, einmal mit ökologischen Tatsachen oder also an, mit einer ökologischen Hochrechnung, wie Europa aussieht. Aber unter anderem ist das Buch davon gekennzeichnet, dass es beginnt mit einer Szene im Mittelmeer, in der einem Politiker, der in diesem Fall gerade aus Deutschland kommt, vorgeführt wird, wie man das Mittelmeer sicher macht. Und da kann man also dann lesen, dass ein Hubschrauber ein Schlauchboot gerade wieder aufgegriffen hat und dingfest gemacht hat und jetzt ein Marineschiff dorthin dirigiert, um das Schlauchboot aus dem Wasser zu pusten. Nicht etwa, um die Leute zu retten, sondern das Mittelmeer wird dicht gemacht, weil, so wird es dargestellt, Europa sich nicht mehr anders zu helfen weiß.
Wenn Sie das Buch erwähnen, Herr Kromberg, ist das das, was Sie sich wünschen?
Oh nein, ich mache nur darauf aufmerksam, dass vor dem Gedanken von Hilflosigkeit oder dem Empfinden von Hilflosigkeit, auf das Europa vielleicht zutreibt, auch sowas gedacht wird. Und wenn sowas gedacht wird, dann ist vielleicht auch die Gefahr irgendwann da, dass so gehandelt wird.
Wofür sind Sie denn?
Wir müssen gucken, dass wir die Verhältnisse in den Fluchtländern irgendwie stabilisieren. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Mhm. Aber wissen Sie, wenn Europa sich so sehr jetzt verzettelt und durch die Umstände, die jetzt aufgrund der Flüchtlingspolitik auf uns zukommen, sich wieder vereinzelt, dann haben wir die Katastrophe.
Herr Kromberg, das ist ein Thema, was wir in der Redezeit in diesem Jahr auch öfter schon besprochen haben. Und sicherlich bleibt das Thema Europa bei uns im Programm und auch im Rahmen dieser Sendung. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Ich habe zum Schluss eine kleine Aufgabe für unsere Gäste. Denn wir können uns ja mal vorstellen, wir sehen oder hören uns in einem Jahr wieder. Nämlich am 27. Dezember 2017. Dagmar Pepping, welche Schlagzeile in Sachen Flüchtlingspolitik wünschen Sie sich oder glauben Sie, bekommen wir zu lesen?
Ich wünsche mir die Schlagzeile Syrienkrieg beendet. Mhm. Die Schlagzeile, die ich erwarte, die wird so nicht lauten. Aber das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass die Europäer, die wir eine, wieder eine Hörer gerade auch zu Recht hingewiesen hat, den Friedensnobelpreis vor nicht allzu langer Zeit bekommen hat, die Kraft findet, sich zusammenzuraufen, das zum Beispiel auch mal schaffen würde, zum Beispiel diese 160.000 Flüchtlinge, die man ja verteilen wollte, einfach mal auf Europa zu verteilen. Das wäre schon mal ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung.
Gut, wir bleiben bei den Schlagzeilen. Stefan Thelücken vom UNHCR, was wünschen Sie sich oder was glauben Sie, ist die Schlagzeile in einem Jahr?
Na, was ich glaube, sage ich nicht. Was ich wünsche,
schade,
da möchte ich mich der Frau Pipping anschließen. Europa einigt sich auf die Aufnahme von 160.000 Flüchtlingen. Also das wäre tatsächlich etwas, was derzeit kaum vorstellbar erscheint. Mhm. Aber
als Schlagzeile.
Was im Sinne einer Verantwortungsteilung innerhalb von Europa, aber auch mit Blick eben auf die Situation von außerhalb von Europa, von großer Wichtigkeit wäre.
Christian Buttgereit in Istanbul, was wünschen Sie sich für eine Schlagzeile?
Also als Schlagzeile würde ich mir durchaus wünschen, Flüchtlinge kehren nach Syrien zurück, nämlich weil der Krieg dort vorbei ist und weil das Land wieder aufgebaut werden kann. Was ich auf der anderen Seite der Ägäis aber befürchten würde, wäre möglicherweise, dass Griechenland so eine Art Bad Bank wird für Flüchtlinge, weil es eine Sackgasse ist und ich hoffe, dass Europa in der Lage ist, das zu verhindern.
Thomas Frey, CDU-Mitglied und Mitglied des Bundestages, was glauben Sie oder wünschen Sie sich für eine Schlagzeile?
Also ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass in der Nachbarschaft
eine Schlagzeile. Europas... Machen Sie doch mal eine Schlagzeile.
Eine Schlagzeile? Mhm. Ja, tatsächlich, dass die... Dass es im Süden und Südosten, in der südöstlichen Nachbarschaft Europas, mehr Sicherheit, mehr Stabilität gibt, insbesondere in Syrien und Libyen. Und dass das hilft, Flüchtlingsströme tatsächlich so zu ordnen und zu steuern, dass das Ganze handhabbar bleibt.
Sie müssen noch mal in die Schlagzeilenschule gehen, aber das üben wir noch im nächsten Jahr. Vielen Dank, Herr Dagmar Pepping, vielen Dank den Herren für diese interessante Runde. Wir sprachen heute über die Frage, macht Europa die Schotten dicht? Und die Redaktion dieses Themenabends hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.